Das beste Spiel der Bundesliga, so nennt es zumindest Christoph Kramer. Und am Wochenende steht's wieder auf dem Programm. Köln gegen Gladbach, rheinisches Derby. Ein Spiel, in dem es diesmal um mehr geht als nur um die normale Rivalität, weil beide Clubs massiv unter Druck stehen. Beide bleiben hinter den Erwartungen in dieser Saison zurück, kämpfen um ihre Zukunft im Abstiegskampf. Aber eben nicht nur dort. Gladbach hat mit dem Verkauf von Rocco Reitz seine Zukunft schon zu Geld gemacht. Und Köln droht mit Said Elmaler genau das Gleiche. Entscheidet das Derby vielleicht auch noch über die Zukunft von FC-Trainer Lukas Kwasniok?
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und einem echten kölschen Jung. Sven Pistor ist da, die Stimme des Fußballs bei WDR 2 Liga Live und beim Podcast Einfach Fußball. Hallo Sven.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist, gebürtiger Kölner. Ich glaube, du bist nicht ganz neutral beim Derby.
Das ist klar. Ich bin 72 in Köln geboren, als Halbschwede. Also deswegen ist das Kölsche so ein bisschen an mir vorbeigepaddelt. Aber immer hier gewohnt und könnte natürlich tausend Geschichten erzählen von Kastenmeier, der in Köln-Müngersdorf, wo Bodo Ilkner keine Mauer stellt, aus 40 Metern den Ball in den Winkel schießt. Da gab es viele, viele Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten und ich gehe da bei Christoph Kramer mit. Ich meine, wir haben natürlich noch das Revierderby, aber das rheinische Derby ist natürlich ja das, worum es eigentlich geht im Fußball.
Der richtige Reiz, der von dem Spiel ausgeht. Du hast auch mal ein Buch geschrieben, 50 Dinge, die man über den Fußball im Westen wissen sollte oder wissen muss. Wie viele von den 50 Dingen drehen sich ums Derby?
Ja, also natürlich das Pokalfinale 73, unvergessen. Günter Netzer mit der Selbsteinwechslung. Ich durfte und so... finde ich das ehrlich gesagt ganz schön. Seine Sonderausstellung im Deutschen Fußballmuseum, den Abend durfte ich moderieren. Als gebürtiger Kölner hatte er aber gesagt, nee, soll der Sven ruhig machen. Wir hatten uns über meinen Podcast kennengelernt. Und da fühle ich mich schon sehr geehrt. Und ich finde ja beide Vereine wunderbar. Natürlich hat man so seine Fanperspektive, aber bei der Draufsicht jetzt auch, bei dem, was beim 100. Derby ansteht, ist es natürlich mega spannend, in die sportlichen Details zu gehen. Aber die Geschichte, gepaart mit der Aktualität, könnte es kaum größer machen.
Was müssen wir denn über das aktuelle Derby wissen? Ist das für Lukas Kwasniok schon ein Endspiel?
Wir sind ja hier im Podcast. Ich hoffe nicht. Ich finde eigentlich ziemlich spannend, was er in Köln macht. Und er hat natürlich die Fanszene nicht unbedingt hinter sich, was bei so einem sehr emotionalen Club wie Köln ein Faktor sein kann. Klar, wenn er jetzt deklassiert wird mit seiner Mannschaft und wir haben eine Länderspielpause, dann ist es ja fast eine rationale Überlegung, das Timing dann in den Raum zu stellen, zu sagen, okay, jetzt haben wir dann eben noch, ich glaube, dann sind 7 Spiele, um die Klasse zu halten, dann könnte noch ein Trainer was bewirken. Ich glaube, das wäre, also wenn sie jetzt komplett weggespielt werden, glaube ich, kommt das Thema auf den Tisch, das ist ganz klar. Aber ich wünsche mir eigentlich was anderes, weil auch wenn jetzt die Statistik der letzten 17 oder 18 Spiele mit insgesamt 2 Siegen absolut gegen ihn eigentlich spricht, ich glaube, wer Köln Fußball hat spielen sehen, in allermeisten Spielen, es gab eigentlich nur 2, 3 Spiele, die wirklich schlecht waren, dann glaube ich, sollte man dem Prozess vertrauen. Und da bin ich eher in dem Team, das sagt, gib dem Mann Zeit. Also bei aller Neutralität, die ich wirklich habe, ich kann nämlich bei WDR 2 nicht reinstellen und sagen, boah, hoffentlich gewinnt heute der FC. ist auch nicht meine Aufgabe da. Ne? Ja. Aber nur jetzt auf ihn geguckt, ich fände es spannend, wie seine Reise weitergehen würde. Das war ein Trainer, als man ihn geholt hat. Man wusste, man holt sich auch Nebengeräusche. Und die hat man jetzt auch. Und die speisen sich vielleicht auch aus der aktiven Fanszene. Aber am Ende, finde ich, ist es ein Fußballlehrer. Und ich sehe die Mannschaft, wie sie auf dem Platz spielt. Und es hätte 1000 Sollbruchstellen schon gegeben, dass die Mannschaft irgendwie nachlässt oder irgendwie gegen den Trainer spielt. Ich weiß nicht, was da nicht alles durch den Blätterwald geisterte. Was auch Richtung Binnenverhältnis, Mannschaft, Trainer ging mit Elmaler, mit Waldschmidt und ich weiß nicht was. Aber am Ende siehst du, dass die Mannschaft marschiert, Woche für Woche für Woche für Woche. Und die kratzt jedes Mal an Zählbarem. Gegen Leipzig wurden sie aus meiner Sicht verpfiffen, gegen Dortmund auch. Sie haben echt auch Schlachtenpech gehabt, dass sie diesen Zeiten mal sozusagen, ich weiß, das Wort ist ein bisschen hart, aber ich finde, wenn wir es Fußball als Schlacht begreifen, sie hätten eigentlich normalerweise ein paar Punkte mehr und dann wären sie absolut im Normalbereich. Und sie sind noch überm Strich. Als Aufsteiger sind sie nicht 16. oder schlechter. Das heißt, noch sind wir, glaube ich, in dem Bereich, wo man sagt, ja, alles ist okay.
Mhm. Aber jetzt kommen natürlich ein paar Sechs-Punkte-Spiele, beziehungsweise Gladbach ist schon wieder eins dieser Sechs-Punkte-Spiele und dann eben noch ein Derby. Es wird daher diesem Spiel dann viel zu viel dann beigemessen aus diesen zwei Gründen, vor allem weil ja auch diese Rivalität dann immer noch in so ein Derby mit reinspielt und das für die ganze Fanszene bei beiden Clubs natürlich irgendwas seit Jahrzehnten was ganz Besonderes ist. Du hast es ja auch
schon das ist schon wichtig. Also es ist auch wichtig, aus Gladbacher Perspektive zu gewinnen. Einfach den Dreier gegen St. Pauli zu veredeln. Echt eine super Leistung, habe ich auch echt gesagt. Das ist völlig egal, wie Gladbach spielt, weil viele springen so drauf, ja, aber guck dir mal an, den Fußball, den die spielen, ist ja furchtbar und so. Hey, aber sie haben so viele weiße Westen, so oft zu Null gespielt, jetzt auch gegen St. Pauli. In einem absoluten Druckspiel haben sie einen Dreier geholt. Und das ist Qualität. Das ist kein Glück, das ist Qualität. Und es geht in diesem Spiel Köln gegen Gladbach geht's erstmal natürlich um 3 Punkte und dann kommt der Rest. Ne? Und da bin ich halt sehr gespannt.
Der Trainer der Gladbacher, Eugen Polanski, sitzt also fester im Sattel momentan als Kwasniok.
Ja, also glaube ich wohl. Also ich glaube, beide sind so ein bisschen, naja, man wird jetzt verfolgen, was in den nächsten Monaten passiert. Ne? Mhm. Also es gibt ja so Trainer, nimm den Kompanie, die sind ja über jeden Zweifel erhaben. Ja. Aber wie viele Trainer gibt es davon? Ich glaube, in Dortmund haben sie gesagt, okay, Kovac-Weg ist unser Weg, das machen wir und so. Aber je nachdem, wie das in den nächsten Wochen läuft, auch in Gladbach. Also ich habe einen Journalistenfreund, der seit Jahrzehnten Gladbach ist, einer meiner engsten Freunde, der sagt, und wir waren in der Redaktionskonferenz vor diesem Spiel, der hat gesagt, ja, also so ein bisschen haben die Gladbacher ja so den Druck rausgenommen und Kopf aus der Schlinge gezogen, sagt er, ey, wart ab, das kann alles so wahnsinnig schnell gehen und noch sind das nicht viele Punkte. Also ich glaube, beide Trainer müssen einfach weiter Gas geben. Ne? Und wie soll ich sagen, die letzten Wochen haben Kwasniok noch mehr gegerbt. Also ich glaube, der ist ja immer noch, ich finde den irgendwie, ehrlich gesagt, ich finde ihn auch ganz, kann so ein bisschen über sich selbst in die Situation, weil er Ernsthaftigkeit auch das Ganze so ein bisschen mit Humor nehmen.
Und hier kommt kurz Werbung.
Fußball am Sonntagabend, alles unter Flutlicht und dann auch noch ein Schwabenderby. Das Gastspiel des VfB Stuttgart beim FC Augsburg am 22. März kann brisanter nicht sein. Die Stuttgarter kommen vom Europapokalspiel in Porto zurück und müssen in der Bundesliga ihren Champions-League-Platz verteidigen. Wer es noch ein bisschen spannender will, findet bei bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, die beste Gelegenheit. Für den Auswärtssieg des VfB Stuttgart steht eine Quote von 2,0. Ein Unentschieden bringt 3,8 und ein Erfolg der Augsburger 3,5. Ich persönlich setze darauf, dass der FC Augsburg die Stuttgarter an ihre Grenzen treibt und tippe ein 2:2. Für alle, die bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden, Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Aber er ist auch auf der Pressekonferenz nach dem HSV-Spiel dann schon ein bisschen ernster geworden und hat die Situation um ihn auch selbst ein bisschen eingeschätzt und hat gesagt, also sinngemäß, ein Trainerwechsel jetzt, das wäre komplett hysterisch. Guckt mal auf den Abstiegskampf. Alle Clubs, die da drin stehen, von denen haben 5 jetzt bisher den Trainer nicht gewechselt. Und das waren die Mannschaften, die von vornherein gesagt haben, wir spielen gegen den Abstieg. Und in Köln hat man ja auch gesagt, Klassenerhalt ist das Ziel. Das hat er gesagt, wäre das Ziel gewesen, was man gemeinsam vereinbart hatte. Und deshalb wäre es ungerecht und auch unsolidarisch, wenn man ihn jetzt entlassen würde. Ich meine, klar, er muss ein bisschen für sich selber reden. Kannst du das aber in dem Fall auch die Argumentation nachvollziehen?
Ich habe mich ja fast geoutet als einer, der diesem Prozess glaubt. Und ich, weil ich sehe die den FC immer wieder über 90 Minuten. Sie schießen zu wenig Tore. Sie hatten eine Zeit lang wirklich heftigste Probleme im Verteidigen von Standardsituationen. Ist besser geworden. Sie hatten jetzt natürlich auch krasse Spiele, alle knapp verloren. Gegen Stuttgart, gegen Dortmund. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das, also selbst der DFB sagt ja einen Tag nach dem nicht gegebenen Elfmeter in der Nachspielzeit gegen, also zu 10 gegen Dortmund. Das sind ja, finde ich, ehrlich gesagt, Dinge, ich meine, wir sind auch Fußballer. Da wissen wir, okay, die spielen gegen Dortmund zu Hause in Unterzahl eine Halbzeit lang und sind eigentlich um den Ausgleich fast verpfiffen worden. Also das spricht ja erstmal für eine Mannschaft. Ne? Oder gegen Hamburg. Also wenn wir über Rot reden, dass das noch nicht mal einen Freistoß gibt oder irgendetwas, sondern nur Eckball. Da, ich war ja eben auch beim Thema Pech und Kwasniok wird natürlich an der Stelle so ein bisschen esoterisch, als er sagt, ja, der Wind wird sich drehen. Das war auf der letzten Pressekonferenz vor Hamburg. Er muss natürlich alles irgendwie in die Waagschale werfen. Er muss jetzt aufs Glück vertrauen, auf den Fußballgott, auf den kein Verlass ist. Es gibt auch keine Gerechtigkeit im Fußball. Aber er muss Werbung in eigener Sache machen. Ich finde, da ist ein Mann, der kämpft um seinen Job. Und das finde ich ehrlich gesagt geil in diesen Zeiten, weißt, wo alle so ein bisschen halb cool durch das Business gleiten und sagen, ja, okay, dann ist es eben so. Ne? Also es gibt ja so diese Trainer, die anders sind. Ich finde, mich packt das an, wenn ich merke, ey, da kämpft jemand um seinen Job. Und das macht er. Mit allem, was er hat, das zeigt ja auch, dass er die Chance und die Größe des Vereins sieht. Und ich finde ihn, ja, wie gesagt, ich verhadere nicht mit ihm. Auch, also jetzt habe ich die journalistische Draufsicht. Viele Argumente sprechen gegen ihn. Ja. Ich glaube, 17 oder 18 Spiele, ich habe die Statistik nicht ganz genau im Kopf.
17 sind es bisher, 17.
17 mit 2 Siegen in der Zeit. Ne? So, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Und in der Rückrundentabelle sind die unter ferner Liefen. Aber guck dir an, wie sie spielen. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe sie, wie sie spielen.
Fußballerisch auf jeden Fall. Und das macht auch Spaß, die zu sehen. Aber jetzt gibt es ja den alten Spruch von Hermann Gerland. Wie war das? Immer Glück ist Können und das Gegenteil immer Pech. Ja. Dann vielleicht auch, weil du vorhin die Qualitätsfrage gestellt hast und gesagt hast, Gladbach, da ist Qualität. Ist denn genug Qualität bei den Kölnern auch wirklich da?
Um die Klasse zu halten, würde ich sagen, ja. Würde ich sagen. Es gab natürlich rückblickend eine richtige Sollbruchstelle, die schwere Knieverletzung von Timo Hübers in der Zeit, wo die noch relativ hoch flogen. Der Abwehrchef, der auch eine gute Spieleröffnung hat, der einfach total wichtig, eine Korsettstange des Kölner Spiels, der sich schwerst verletzt hat. Hoffentlich kommt er wieder zurück. Also würde ich bei jedem Sportsmann so sagen. Das war eine fürchterliche Verletzung. Da kann man so ein paar, man darf also ein paar Sollbruchstellen eintragen, ne? Aber damit einherging wirklich auch ein Herbst und ein Frühjahr, das wirklich problematisch war. Von daher, ich halte den FC qualitativ für gut genug, nur sie müssen halt eben auch Tore schießen. Du kommst nicht dran vorbei, Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen.
Und dafür ist ja in erster Linie Said Elmalla verantwortlich bei den Kölnern. 9 Tore, 4 Vorlagen. Also der ist schon der Garant im Grunde. Dafür war ja auch gegen den HSV der Garant, dass es dann eben das Unentschieden gab. Der hat jetzt am Mittwoch im Training zumindest angeschlagen gefehlt. Und nicht nur er, da scheint den Kölnern gerade jetzt vor dem wichtigen Spiel ja ein bisschen was wegzubrechen. Ist das zu kompensieren aus deiner Sicht?
Ja, also Simpson Pusey rot gesperrt noch der roten Karte gegen Dortmund. Sebulonsen mit einer Eselei, da mit der gelben Karte, dass wichtiger Schiedenspieler Sebulonsen da fürs Derby gesperrt ist. Und jetzt bei Elmalla müssen wir einfach abwarten. Ne? Und auch da muss man sagen, er hat gegen HSV das 1:1 per Kopf gemacht. Also bislang war er mir nicht als Kopfballmonster untergekommen, aber haben sie geübt, ne? Wie seinerzeit Skiri, der immer am zweiten Pfosten lauerte und dann ein Tor nach dem anderen gemacht hat, haben sie es da eben auch gemacht. Wichtiger Spieler, spielte von Beginn an, war ja auch wochenlang ein Thema. Schenkt Kwasniok Elmalla das Vertrauen, was er braucht. Müssen wir abwarten, wie es bei Elmalla weitergeht. Ich habe auch mitbekommen, dass der wohl jetzt mal aussetzte beim Training, aber ist ja noch ein bisschen hin.
Ja, Jakub Kaminski auch im Moment angeschlagen. Das ist der zweitbeste Torschütze der Kölner. Ja. 6 Tore, 2 Vorlagen.
Also ja, das wäre natürlich ein Desaster. Wenn die nicht dabei wären, dann, wenn beide nicht dabei wären, wäre wirklich schlecht für Köln. Ja. Mhm.
Was muss der FC denn machen aus deiner Sicht gegen Gladbach, um da diesen Geißbock umzustoßen?
Ja, also ich meine, ich kann es auch umgekehrt fragen, ob wir was kann Gladbach machen, um Köln zu bezwingen. Das ist, aber wir haben jetzt die Kölner Perspektive. Ich, ja, also versuchen natürlich das Stadion mitzunehmen. Also wer bei Heimspielen von Köln war, weiß, ein Tom Kraus, wenn er spielt, ich habe letztens auch ganz frisch rausgekommen heute, der Podcast mit Tom Kraus, dem Kölner. Mit einer Leipziger Vergangenheit übrigens und kommt aus einer Fußballerfamilie. Wenn man merkt, wie das sein kann zwischen Publikum und Mannschaft, kann schon merken, dass das so der X-Faktor sein kann in diesem Spiel. Hinspiel hat Gladbach einfach den Kölnern den Ball gelassen und dann den FC ausgekontert und ganz locker gewonnen. Eigentlich auch verdient. Das war da war Köln auch oben auf und dachte, okay, wir fahren jetzt mal dahin, um die wegzuspielen und wollten selber initiativ werden. Und da hat El Mala wurde komplett ausgelesen. Da spielte der von Beginn an. Den haben die komplett immer gedoppelt und ins Nichts laufen lassen. Also in seiner Wirkung verpuffte er komplett. Mhm. Und so gewann Gladbach das Hinspiel. Also Köln wird das Spiel dominieren wollen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wird Vollgas geben und wird darauf hoffen, dass Gladbach. Ja, es gibt ja auch diese Spiele, wo bei Gladbach überhaupt nichts geht, wo man denkt, um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier? Wer hat denn hier den Stecker gezogen? Ich glaube, wenn du ihnen den Schneid abkaufst, es wird über diese Plattitüde gehen, glaube ich, dann, glaube ich, hast du eine Chance als erster FC Köln.
Dann lass uns nochmal bei El Mala bleiben. Also ein möglicherweise bewerkstelligter Klassenerhalt der Kölner. Würde das helfen, El Mala am Saisonende dann vielleicht doch nicht ziehen lassen zu müssen? Oder die Frage ist ja auch, wie viel Spielraum hat Köln da überhaupt, wenn El Mala, wie es ja jetzt kolportiert wird, zumindest seine Eltern, die ja auch Berater sind, gesagt haben, okay, Brighton, wir können gerne Verhandlungen aufnehmen. Gibt es da überhaupt noch eine Chance, ihn zu halten?
Naja, also so wie ich das verstanden habe, übrigens Gladbach hat ja jetzt Rocco Reitz versilbert, so muss man es ja sagen, und Ruven Schröder wird sagen, alles klar, ich kann jetzt die Transferperiode jetzt schon beginnen und gestalten. Es hat ja nicht nur Nachteile. Ja. Ein Spieler, das war ja ein Gladbacher Erfolgsmodell, was jahrelang funktioniert hat, importieren aus Frankreich und so, aber dann sind andere auch drauf gekommen und dann stockte dieses Modell aus Gladbacher Sicht, jetzt hat man wieder angefangen, also sowas kann ja funktionieren. Da kann man ja, also das ist übrigens bei dem Derby auch ein ganz wichtiger Faktor, finde ich, wie wird das mit Rocco Reitz und dem eigenen Anhang und was wird das Stadion aus ihm machen, jetzt nach seinem Wechsel zu RB, das ist ja, sie sind zwar in den Farben getrennt, aber ich sag mal, in ihrer Abneigung geeint gegenüber dem RB-Kosmos. Da bin ich mal gespannt. Das wird sicherlich nicht komplett unkommentiert in diesem Spiel. Also wenn wir über Faktoren beim Spiel sprechen, wenn du es Reiz echt unangenehm machst, diesen ersten Auftritt nach dieser Verkündung, kann das auch wieder etwas sein, was wir natürlich genauestens beobachten. Mhm. Bei El Mala, so wie ich das verstanden habe, hat Köln ja Vertrag ohne Ausstiegsklausel bis 2030. Mhm. Wenn wir auf die Uhr gucken, sehen wir, okay, alles klar, wir haben Viertel nach 9 und es ist das Jahr 2026. Also er hat einen sehr, sehr, sehr langen Vertrag. Was ich damit sagen will, das Heft des Handelns liegt beim FC. Jetzt ist die Frage, was man daraus macht. Und das ist so ein Ballyhu, also keine Ahnung. Ich fand jetzt ehrlich gesagt diesen Auftritt in Hamburg so, dass ich dachte, boah, das ist so der etwas reifere El Mala, wenn er sich weiter in die Richtung entwickelt. Dann kann das wirklich so ein Unterschiedsspieler werden, der ganz am Anfang der Saison war. Der hat ja wahnsinnige Anlagen, ist ja total schnell, kann dribbeln, nimmt aber auch mittlerweile den Kopf ein bisschen hoch. Er ist ein bisschen ausgelesen worden mit seinem Ding, wo er nach innen zieht und dann mit rechts ab, aus 16 Metern abschließt. Das Ding wurde ihm so ein bisschen genommen, weil das haben jetzt Verteidiger schon begriffen, dass der das macht, diesen Haken. Ich glaube, da müssen wir einfach mal abwarten. Ich weiß nicht, ob der Schritt jetzt schon gut wäre. Ich meine, ihn jetzt zu versilbern bedeutet mehr Beinfreiheit für Kessler in Sachen Transfers im Sommer. Und wenn du einen zu starken Spieler oder zu viel, also wie seinerzeit Podolski wird seinerzeit zu gut für den ersten FC Köln, wenn du so einen riesen Spieler hast. Aber ich finde, El Mala ist noch nicht so, wie Podolski damals war. Das würde ich nicht sagen. Aber dann kann das so eine Asymmetrie in die Mannschaft bringen. Und das ist auch wiederum nicht gut im Mannschaftssport. Also das wird man wirklich austarieren müssen. Na, was ist besser für, also am Ende steht ja unter dem Ganzen nicht die Frage, was ist am besten für El Mala, sondern am Ende muss ja aus Kölner Sicht die Frage gestellt werden, was ist am besten für den 1. FC Köln? Mhm. Und die Frage ist nicht leicht zu beantworten.
Weil ja auch das Umfeld da mit reinspielt. Und Identifikationsfiguren sind natürlich für so einen Club immer unheimlich wichtig. Und in Köln gab es ja in den letzten Jahrzehnten dann doch einige. Thomas Hässler, wenn wir ganz weit zurückgehen, oder eben den von dir schon angesprochenen Lukas Podolski. Und in der Tradition wird El Mala ja auch schon gesehen.
Ja, aber das würde ich in Köln anders werten. Da gab es jetzt einige Spieler, die kamen und gingen und die sind jetzt auch wieder weg. Hm. Wer spricht jetzt noch von Damien Downs? El Mala hat natürlich auch
in Hamburg einige, aber nicht gerade positiv.
Ja, nein, aber wer hat jetzt, ich meine, das Interessante ist natürlich auch Gladbach-Köln wieder mit El Mala auch, ne? Die Geschichte ist ja auch wieder spannend. Ja. Also, wenn du ihn von Beginn an spielen lässt gegen den Verein, der ihn seinerzeit aussortiert hat, nochmal ein Gruß an Roland Wirkus, dann ist das natürlich auch eine Nummer, ne? Aber du hast andere Sympathieträger in der, ich glaube, eine ganz innige Verbindung ist entstanden zwischen Marvin Schwäbe und dem Kölner Anhang. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, also das sind so die Dinge. Also wenn El Mala geht, ist das sicherlich schade, aber es ist jetzt nicht so der Identifikationspunkt Nummer eins, würde ich nicht sagen.
Aber für ihn persönlich, vom 14. in der Bundesliga zum 12. in die Premier League, auch wenn da natürlich unheimlich viel Geld zu verdienen ist, ja, ist das aus deiner Sicht ein guter Schritt?
Das ist doch der Punkt. Also wenn wir, da müssen wir ja wirklich, das ist ja noch crazy, da die Zahlen sind ja nicht bestätigt, aber wir reden ja von 20 Millionen in 5 Jahren, glaube ich. Ja. Und derzeit ist er bei, aber wirklich, das ist ja wirklich alles nur Schätzung, aber der wird ja etwa 1 Million bei den Kölnern verdienen. Ja, dann versetze ich mal in seine Lage. Und siehst du England als großes Abenteuer, das ist auch wieder Brighton, wenn es da weiter gut läuft. Was ist da der nächste Schritt? Ich meine, warum sollte man einem jungen Menschen seine Träume nehmen, wenn das sein Traum ist? Was ist denn daran so verwerflich? Er hat die Möglichkeit da.
Ne? Verwerflich also, definitiv nichts. Die Frage ist eben nur, wie ist das für die Karriereplanung? Weil wir haben ja schon viele Spieler auch gesehen, hochveranlagt, die sehr früh gewechselt sind und dann eben nicht den vermeintlich vorgezeichneten Weg gegangen sind. Brighton soll ihn ja auch damit locken, dass sie gesagt haben, wir bilden dich hier zum Topspieler aus, du kannst weiter reifen und dann verkaufen wir dich weiter zu Arsenal, zu Chelsea, keine Ahnung. Ja. Also, aber in der Premier League. Mhm. Aber es muss ja nicht so kommen.
Nein, das ist klar. Ich meine, es gibt ja auch solche Reisen zurück dann. Also wenn der Plan nicht aufgeht in England, dass du dann wieder mit dieser Auslandserfahrung zurückkommst. Solche Geschichten gibt es dann eben auch. Ne? Das ist klar. Aber ja, so eine Familie, das Bruderpaket, ist ja, das sein ist Bruder es, ja. ist ja auch immer im Schlepptau, muss man ja sagen. Sollen die mal machen? Das ist ernsthaft, das ist Family Business und das ist eine Sache vom 1. FC Köln, was auch immer sie machen. Ich finde, er kommt wirklich total sympathisch und bodenständig rüber. Und wenn er solche Pläne mit seinem Leben hat, dann sind es solche Pläne. Nur er hat eben auch einen Vertrag unterschrieben und der ist ja rechtsfest. Und das ist natürlich das große Himmelsgeschenk für den 1. FC Köln, ihn versilbern zu können.
Und Brighton will, du hast es gesagt, diesen Bruder eben auch mit im Paket haben. Und das ist für die Familie natürlich ein großer Anreiz. Er käme in ein relativ deutsches Umfeld. Trainer Fabian Hürzler, Co-Trainer Jonas Scheuermann, auch der Spielanalyst, der Sportpsychologe. Also es wird Deutsch gesprochen in Brighton. Das hilft natürlich dann vielleicht auch.
Ja, absolut. Also ja, ich meine, wir reden jetzt schon von einer Sache, die noch gar nicht fix ist. Also wenn es so käme. Also oft ist es so, dass dann auf einmal was Drittes passiert. Dann sagen, vielleicht reden die auch schon mit ganz wem anders und sie zünden irgendeine Nebelkerze, die ja nach wie vor Brighton sein könnte. Das ist natürlich jetzt Silly Season auch, so sagt man das immer in der Formel 1, irgendwie, wenn wirklich eine Meldung nach der anderen durchs Fahrerlager jagte, weil die WM entschieden war. Und in einem ähnlichen Bereich sind wir im Fußball.
Ja. Wenn du vergleichst Reiz und El Mala in ihrer Bedeutung für ihre Noch-Vereine, wo würdest du denn sagen, wer ist momentan Stand jetzt wichtiger?
Reiz ist natürlich einer, der wird ja nicht ohne Grund jetzt zu RB Leipzig gehen, in einer zentralen Position im Gladbacher Spiel. Ich habe mich lange auch mit ihm unterhalten, meinem Podcast. Das fand ich wirklich interessant, dass er immer in viel zu kleinen Schuhen übrigens spielt. Aber er sagt, sonst habe ich kein Gefühl. Ich habe jedes Mal Schmerzen, wenn ich die Schuhe ausziehe. Aber ich muss es so haben, sonst habe ich kein Gefühl in meinen Füßen. Das ist ein totaler Enthusiast, der gerade aus der Eistonne rauskam und grundpositiv ist. Und ich kaufe ihm voll ab, dass er Gladbacher durch und durch und durch ist, ohne Ende. Aber jetzt eben diese sportliche Chance sieht und er transferiert nicht ohne Grund zu RB Leipzig. Das heißt, ein richtig geiler Fußballer, Charakterspieler auf einer zentralen Position. Also allein schon von der Logik her ist er natürlich ein sehr, sehr zentraler Spieler im Gladbacher Spiel. Und naja, El Mala ist so der Mann auf dem Flügel, der fürs Verrückte, der Vinny Junior für Fußgänger, so ein bisschen.
Aber vielleicht ein bisschen sportlicher als Vinny Junior in manchen Situationen.
Ja.
Ja, wissen wir ja alle, was da auch manchmal dann mitschwingt an etwas. Ja,
und nee, das meine ich natürlich nicht. Das ist klar.
Eben deshalb, das wollte ich gerade noch gerade rücken. Also Vinny Junior 2.0.
Ja.
Das ist natürlich auch ein schönes Kompliment dann für ihn. Aber also du meinst nicht, wenn man die beiden aus den Mannschaften nimmt, dass die Vereine dann ihre Zukunft verkaufen, um sich eine andere Zukunft kaufen zu können, so zentral dann vielleicht doch nicht, dass es nicht ersetzbar ist?
Nein. Da hat Gladbach ja auch vorgebaut. Die haben ja, glaube ich, im Mittelfeld ein richtiges Überangebot an Spielern. Mhm. Und dann ist es die Frage von Eugen Polanski und von Ruven Schröder, wer dann da nachrückt. Aber das glaube ich nicht. Mhm.
Man baut ja bei Gladbach jetzt mittlerweile auch schon, was man so lesen kann, Jens Kastrup quasi als Reiz-Nachfolger aus.
Ja, ja.
Und der hat ja
eine
Kölner Vergangenheit. Also das wäre ja auch dann wieder so ein ausgerechnet Moment vielleicht am Wochenende.
Hundertprozentig. Also wenn der da von Beginn an spielt, der hat ja, glaube ich, der hat zig Jahre in Köln gespielt und wurde dann aussortiert und ging nicht im Frieden nach Nürnberg, um dann nach Gladbach zu kommen. Ne? Ja, absolut. Das ist so. Also, ich glaube, wirklich, dass der Gladbacher Fehler schlechthin war, ich habe es von Anfang an nicht verstanden, im Prinzip in die Saison zu gehen und zu sagen, ja, Tim Kleindienst wird kommen, der wird uns wieder unsere Tore machen und im November ist er da, bis dahin müssen wir uns irgendwie durchhangeln. Das ist, das ist wirklich der Kardinalfehler rückblickend, wo ich auch sage, es ist ja immer leicht im Nachhinein zu sagen, ja, hättest du mal, aber das haben ja wirklich ganz, ganz viele schon im Sommer gesagt, ey, euer Ernst? Wollt ihr wirklich so in die Saison gehen? Und ich wünsche es den Gladbachern, dass es gut geht. Also machen wir uns nichts vor. Wir brauchen Gladbach in der ersten Liga. Wir brauchen Schalke in der ersten Liga. Hoffentlich steigen die. Aber wir brauchen die Dickschiffe, ne? Auch aus dem Fußballwesten. Und da Köln brauchen wir auch in der ersten Liga. Und da hoffe ich, dass sie da mit diesem blauen Auge davonkommen. Das war für mich eigentlich der große Fehler in der Einschätzung. Steckst halt nicht immer drin, auch mit Tim Kleindienst habe ich gesprochen, das war im Dezember und da war er noch ganz optimistisch, dass es was werden kann, aber er spielt halt zurzeit nicht.
Mhm. Glaubst du, er wird für die WM, für Nagelsmanns Kader, jetzt natürlich nicht im aktuellen Kader, aber dann doch zur WM noch eine Rolle spielen, weil gerade die Position Mittelstürmer ja bei Nagelsmann dann durchaus diskutiert ist?
Ja, da muss, finde ich, also er hat ja über die Havertz-Idee und dann hast du noch einen Undav und du hast einen Woltemade, der jetzt auch echt Schläge bekommen hat mit Newcastle, aber ich habe da viele Stoßstürmer mit unterschiedlicher Charakteristik, auch einen Füllkrug, die haben ja alle mehr oder weniger Spielpraxis, wenn sie über 90 Minuten spielen, also das ist im Prinzip schon die Antwort auf die Frage. Es tut mir echt leid für Tim Kleindienst, aber was willst du machen, wenn der im März immer noch nicht spielt? Dann wie soll denn der im Juni die Kohlen aus dem Feuer holen für Deutschland? Da fehlt mir die Fantasie.
Und El Mala zur WM? Lennart Karl scheint ja nominiert zu werden, jetzt zumindest für die März-Länderspiele, was man so Stand jetzt hört.
Ja, ich würde sagen eher, mein Gefühl sagt mir eher nein. Also ich meine, es gibt ja immer diese ein, zwei Nominierungen, wo du sagst, boah, okay, Young Guns, die dann irgendwie auf den Platz springen und dann ist Lennart Karl vielleicht, der glaube ich nicht in der ersten Elf dann ist, aber dieses freie Radikal, was du vielleicht brauchst, um mal irgendwie alle durchzumischen, auch im Training. Aber ey, keine Ahnung, vielleicht wirklich explodiert der Elmaler jetzt am Wochenende und bekommt wieder einen Megalauf. Der hat alle Anlagen, also Nationalspieler zu werden, überhaupt keine Frage, hat er alle Anlagen. Und du musst auch manchmal Spieler jung reinwerfen in große Herausforderungen. Das ist so. Wir können nicht immer das entwickeln bis zu dem Punkt, wo sie eh schon alles können. Und dann, jetzt darfst du. Also ich finde, du musst ja so einen Resthunger und so einen Restdelta noch haben, um auch auf dem Platz dann, ne, deine Erfahrungen irgendwie zu sammeln und dann dich noch weiterzuentwickeln. Ja. Ich glaube, potenziell hat er das Zeug natürlich dazu, in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber für die WM, es würde mich überraschen, wenn er nominiert würde.
Aber hängt Kwasniuks Zukunft an Elmaler? Also zumindest die nähere Zukunft?
Die hängt an Ergebnissen. Nicht an Elmaler. Also Köln ist nicht Elmaler. Köln ist viel mehr. Köln ist eine Mannschaft. Und da gibt es einige Fragezeichen. Es hängt an den eigenen Toren, die sie schießen. Das ist der Punkt. Eigentlich nur an Ergebnissen. Das ist leider so. Also Ottmar Hitzfeld hat immer gesagt, wer gewinnt, hat recht. Und jetzt Köln muss gewinnen, damit Kwasniok recht behält.
Jetzt, wie oft hast du denn recht? Du tippst ja auch beruflich gegen deine Hörer. Bundesligaspieltag, alle gegen Pistor. Wie ist da deine Tippbilanz so?
Meine Tippbilanz in diesem Jahr, ich war zwischenzeitlich verheerend schlecht. Also da sind, wir haben eine Community von etwa 90.000 aktiven Tippern. Also 90.000, das ist ein Brett. Das ist eine riesen Community. Und da ist es so, dass ich zwischenzeitlich jenseits des 60.000. Platzes war und ich schon irgendwie von Leuten gefragt wurde, wenn sie mich trafen, Mensch, ist ja cool, Sven, wir mögen dich ja wirklich, aber was machst du eigentlich beruflich? aber immer, wie tippst du Wolfsburg gegen Augsburg? Es ist einfach, da kannst du würfeln, ne? So, aber, um auch das mal klar zu sagen, ich bin gar nicht so schlecht jetzt. Jetzt bin ich auf Platz 25.000. Und das ist schon mal vorderes Drittel. Von daher bin ich da im erweiterten Europapokalbereich.
Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Ja, bei uns musst du natürlich auch tippen hier, weil der Gast immer in die Glaskugel gucken muss. Wie geht's denn aus, das rheinische Derby?
Anders als im Hinspiel gibt es kein 3:1, aber ein 2:1 und in dem Fall gewinnt der 1. FC Köln.
Wie viel Hetz war dabei?
Nee, also wir haben ja das durchdekliniert. Ohne Witz, das will ich echt nochmal sagen, weil wir so viel über Köln gesprochen haben. Und ich glaube, wir alle haben, ein Von Torra war Bremen, ich glaube, Marcel Reif, Kaiserslautern. Bayern.
Ja, genau. Nie Bayern, sagt er, Kaiserslautern.
Ja, aber Kaiserslautern, aber. Und es gibt ja echt einige, die so ein Geheimnis draus machen. Ich mache da auch kein Geheimnis, aber ich glaube, wir alle haben die Qualität schon im Zweifel, die Robe anzuzünden und im Namen des Fußballvolkes zu sprechen. Und das war jetzt wirklich nicht so das Hetz, was getippt hat, sondern ich glaube einfach dran, weil die letzten Wochen ganz oft so waren, dass Köln aufopferungsvoll gekämpft hat. Also die wollen es wirklich und die werden... Du wirst ihnen alles vorwerfen können, nur nicht, dass sie nicht alles auf den Platz bringen werden am Samstagnachmittag. Was auch immer das dann heißt. Und da glaube ich ehrlich gesagt, dass sie 2:1 gewinnen werden. Aber es ist Glaskugel.
Du hast es eben gesagt, hinterher ist man sowieso immer schlauer. Und wir als Journalisten wissen ja sowieso hinterher immer alles besser. Jetzt hast du dein Format, einfach Fußball, schon mehrfach erwähnt. Jetzt mach noch kurz Werbung in der Hinsicht, dass du sagst, wann gibt's das immer, wie oft gibt's das und was genau erwartet den Hörer, wer es noch nicht kennen sollte, was schade wäre.
Ja, genau. Ich habe jetzt in der letzten Woche mit Bernd Neuendorf gesprochen, dem DFB-Präsidenten, Günther Netzer auch. Also es ist schon ein fußballbiografisches Format, auch ein aktuelles Format. Tom Kraus vom 1. FC Köln in der aktuellen Folge. Da treffe ich mich Woche für Woche für Woche für WDR 2 mit Menschen aus dem Fußball und die Folgen etwa eine Stunde lang. Und mich interessiert da nicht das Aktuelle, was wir jetzt heute besprochen haben, sondern... das völlig Zeitlose. Na, also da interessiert mich schon, dass der Uropa von Tom Kraus schon zweifacher Torschützenkönig war in den 20er Jahren in Sachsen, als er da gespielt hat und Opa und Papa auch Fußballer waren und so. Und dann ist es die Familiengeschichte und wie es in Leipzig anfing und dass er zum Beispiel Gründungsmitglied bei RB Leipzig war und als Kind da reinkam beim ersten Tag, weil sein Trainer im Vorgängerverein, sein Vater war im Vorgängerverein von RB Leipzig, war ja schon Trainer. Und solche Geschichten interessieren mich einfach. Ja. Also wie Menschen durch ihr Leben gehen als Fußballer. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich schon mal hier bin, ich bin auch wieder auf der Bühne unterwegs. Ich habe eine Fußballschule, Pistors Fußballschule. Seinerzeit habe ich da, ich habe 2017 damit angefangen, als noch gar kein Fußball in den Theatern gespielt wurde. Also ich war der einzige im Programm, wo auf einmal Fußball war. und ich gehe wieder mit einem Programm an den Start ab Januar. Das wird heißen Tore, Punkte, Meisterschaft. Das ist im Prinzip eine Hommage an Fußball im Radio, an die Konferenz. Ich finde es immer lustig, wenn andere sagen, das Original, die Konferenz. Also wenn es ein Original gibt, dann ist es die Radiokonferenz.
Das stimmt.
Und das werden mit Sicherheit sehr schöne, unterhaltsame Fußballabende. Also Pistors Fußballschule, Tore, Punkte, Meisterschaft, das kommende Programm. Wenn ihr Lust habt, würde ich mich sehr freuen, dass ihr vorbeikommt.
Also, merkt ihr euch bitte vor. Und den Podcast gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Den Fever-Pitch-Podcast auch, aber das wisst ihr längst. Sven, ich danke dir, dass du heute bei uns warst.
Gerne.
Fever-Pitch, der Fußball-Podcast.